Ich habe einiges darüber herausgefunden und habe mich auch sehr bestätigt gefühlt in dem, was ich selber in der Schulzeit gesehen habe oder auch von Menschen in meinem Umfeld mitbekommen habe. Der soziale Status der Eltern ist in Deutschland der größte Einflussfaktor auf die Bildungschancen von Kindern. Ja, und das macht das ja auch relativ unfair, weil wir sagen immer gerne, ja, die Leistung des Kindes, aber ganz oft sind es noch andere Faktoren. Und wenn es der soziale Status ist, den Kinder ja gar nicht beeinflussen können, dann macht es das für viele Menschen sehr schwer, die das Potenzial haben und die auch die Fähigkeiten, aber von dem System nicht gefördert werden, wie sie es eigentlich sollten.
Auf Geldreise, der Finanztipp-Podcast für Frauen mit Anja und Annika.
Chancengleichheit im Bildungssystem, nur die Leistung zählt, wer es an die Uni schafft oder nicht. Wunschdenken in Deutschland. Vielmehr gilt, sag mir deine Postleitzahl und ich sag dir, ob du studierst. Zugegeben, das war jetzt ein bisschen überspitzt formuliert und trotzdem ist seit mehreren Jahrzehnten bekannt, dass die soziale Herkunft unserer Eltern stark beeinflusst, ob wir es ans Gymnasium schaffen oder nicht. Eine besonders wichtige Rolle dabei spielen die Größe des Geldbeutels und der Bildungshintergrund der Eltern. Das weiß auch die Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger. Die hat richtigerweise geschlussfolgert, soziale Herkunft und Bildungserfolg, sie hängen immer noch viel zu stark zusammen. Warum auf politischer Ebene trotzdem nichts passiert, welche weiteren Faktoren beeinflussen, ob Kinder zu BildungsaufsteigerInnen gehören oder nicht und inwiefern unser finanzieller Erfolg damit zusammenhängt, wie wir aufwachsen und welche Chancen wir im Leben bekommen, darüber spreche ich heute mit Rimi Lake.
Hallo Riem, schön, dass du da bist.
Vielen Dank für die Einladung.
Riem, als ich zu dir recherchiert habe, hat mich dein beruflicher Werdegang echt ganz schön beeindruckt. Also du hast unter anderem beim Deutschen Institut für Menschenrechte bei der Deutschen Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit gearbeitet, beim UN World Food Program, hast ein Stipendium bekommen am Mercator Kolleg für internationale Aufgaben mit deiner Mercator-Kollegin Felicia Sigrist, das Sozialunternehmen Kusuka gegründet, mit dem du dich für eines deiner Herzensthemen einsetzt. Also ihr unterstützt Frauen aus Kenia, Ghana und Uganda dabei, dass sie ihre Kunsthandwerke nach Europa bringen können. Und aktuell arbeitest du bei der Weltbank und entwickelst dort Programme, die die digitale und finanzielle Inklusion von Frauen in Partnerländern fördern. Ja, und jetzt auch noch Podcast-Host des Spotify Originals Para für alle. Also sehr beeindruckend, Riem. Wobei ich finde, der Podcast, der sticht so ein bisschen heraus aus deiner Vita. Verrat uns mal, wie es dazu kam.
Ja, vielen Dank für die Vorstellung. Wenn man das so hört, dann kommt es einem irgendwie total surreal vor. Ja, und zwar, wie kam es zu dem Podcast Para für alle? Ich habe mich sehr lange mit dem Thema Geld und Finanzen privat beschäftigt, mich viel ausgetauscht mit Freunden, Freundinnen. Und ich glaube, warum ich mich auch für das Thema so interessiert habe, ist, weil ich selber mit wenig Geld aufgewachsen bin und dabei viele Erfahrungen machen musste, wie das so ist im Schulkontext, im Unikontext und dann auch Karriere und Beruf. Und wie viele andere wollte ich natürlich auch verstehen, wie kann ich besser mit Geld und Finanzen umgehen und habe mir Bücher geholt, ich habe ganz viele Podcasts angehört.
Unseren hoffentlich.
Natürlich.
Musstest du jetzt sagen.
Musste ich jetzt sagen, aber es stimmt auch. Mir Instagram-Accounts angeschaut und versucht, mir Wissen anzueignen. Und dabei ist mir aber aufgefallen, dass ganz oft und gerade in den Anfangsjahren viel Wissen vermittelt wurde von Männern, die ganz andere Startbedingungen hatten als ich. Also ganz oft, ich hatte wirklich das Gefühl, dass die Finanz-Podcast vor allen Dingen Welt sehr männerdominiert ist und dass sie an einem Punkt anfangen, an dem ich gar nicht bin. Also dass ich bei minus 13 bin und alle anderen schon bei 20. Und deswegen fand ich den Zugang immer so schwer, weil ich dachte, meine Lebensrealität wird gar nicht abgebildet, wenn man selber aus einem Nicht-Akademiker-Haushalt kommt mit Eltern, die hart arbeiten, so wie viele andere Eltern auch. Und gleichzeitig musste man sich sehr vieles als Erste erkämpfen, ob in der Schule, im Studium, dann auch in der Karriere. Und deswegen war meine Motivation auch immer da, okay, irgendwie muss man doch das abbilden und es gibt mehr Menschen wie mich, weil ich treffe sie doch tagtäglich. Und die Motivation war da, die Idee, das in irgendein Format zu gießen. Und dann kam es dazu, dass ich eine Ausschreibung gesehen habe. Denn vor einigen Jahren hat Spotify eine Ausschreibung gemacht, wo sie nach Newcomer-PodcasterInnen gesucht haben, die mit ihrem Thema durchstarten möchten. Und darauf habe ich mich beworben und habe in der Zeit mit 9 anderen tollen Menschen eine Ausbildung erhalten. Und im Anschluss dieses Förderprogrammes gab es die Möglichkeit, sein eigenes Format zu produzieren und auch selbst in, umzusetzen. Und das habe ich dann mit Para für alle gemacht. Und jetzt ist es da und hilft hoffentlich ganz vielen Menschen, auf ihren eigenen Weg zu gehen.
Verrat mir mal, was steckt denn eigentlich hinter dem Namen?
Der Begriff Para kommt eigentlich aus dem Türkischen und wird auch in der Jugendsprache und in der Popkultur verwendet und bedeutet Geld. Und mir war es wichtig, dass er vor allen Dingen Menschen anspricht, die vielleicht auch etwas jünger sind, die vielleicht auch nicht so wirklich Lust haben, sich dem Thema zu widmen. Und der Name oder die und der Podcast-Name Para für alle ist genau das, also die Ansprache an alle Menschen. Und man kann das auch so ein bisschen verstehen wie das Para, wie Knete, Kohle, Moneten. Also es ist auch sehr locker, in das Thema einzusteigen und nicht so ernst dabei zu sein.
Ich finde auch, dass das tatsächlich dein Podcast und die Folgen, die draußen sind, echt gut umsetzt. Also es ist eine lockere Ansprache, es ist nicht zu ernst. Es ist tatsächlich auch nicht so super krass tief in die Materie reingehend, dass es vielleicht irgendwie Menschen abschreckt. Also ihr bringt da die gute Leichtigkeit mit. Also ihr merkt schon, eine Empfehlung, hört da auf jeden Fall mal rein. Verlinken wir euch auf jeden Fall in den Shownotes. In deinem Podcast thematisierst du nicht nur, was Geld mit uns allen macht, sondern auch, warum es mehr ist als die Summe auf dem Konto. Was genau ist Geld für dich?
Ich glaube, Geld hat sich oder die Bedeutung von Geld für mich ganz persönlich hat sich über die Jahre verändert, abhängig davon, wo ich auch stand. Also ich glaube, noch im Schulkontext war das für mich vor allen Dingen geprägt davon, dass man gewisse Möglichkeiten nicht wahrnehmen kann, wie einen Schüleraustausch oder dass Klassenfahrten manchmal auch eine Herausforderung waren für meine Eltern, weil dann doch relativ viel Geld gebraucht wird dafür, also vor allen Dingen so Skifreizeiten oder Skiklassenfahrten. Im Studium war das für mich oder bedeutete Geld vor allen Dingen Freiheit und Unabhängigkeit, dadurch, dass ich schon relativ früh angefangen habe zu arbeiten und wusste, wenn ich bestimmte Dinge im Leben möchte oder Projekte umsetzen möchte, dann muss ich auf eigenen Beinen stehen, weil ich kein Schutzpolster habe, auf das ich mich dann später zurückfallen lassen kann. Und jetzt gerade ist Geld für mich oder bedeutet für mich, eher Möglichkeiten zu haben, zu entscheiden, wo ich meine Prioritäten im Leben setzen möchte, was mir wichtig ist und auch, was ich unterstützen möchte mit meinem Geld. Und das ist, was ich auch hart erarbeitet habe und gleichzeitig wenig über mich selber aussagt.
Aber es ist ganz spannend zu hören, dass das quasi die Bedeutung von Geld, je nachdem, wie alt du warst, in welcher Lebensphase du dich befunden hast, auch einfach sich einfach mal gewandelt hat. Das beschreibt es auf jeden Fall ganz gut. Und vielleicht noch ein bisschen genauer nachgefragt, wie sah denn deine bisherige Geldreise aus? Verrätst du uns so ein bisschen was, zum Beispiel, in was du angelegt bist oder vielleicht auch vorhast anzulegen?
Ja, das mache ich gerne. Meine Geldreise sah bisher so aus, also wenn ich jetzt an mein jüngeres Ich zurückdenke, ich war nie die große, also ich habe nie viel gespart, muss ich ganz ehrlich sagen. Zum einen, weil ich oft sehr, also wenn ich etwas haben wollte, ob das jetzt ein Gegenstand war, ein Kleidungsstück oder aber auch auf Reisen gehen wollte, dann wusste ich, okay, ich möchte das haben, das heißt, die nächsten 3 Monate muss ich jetzt sparen oder muss ich jetzt extra dafür einen neuen Job machen und nochmal extra kellnern gehen oder ein paar extra Schichten drehen. Und das hat sich dann auch so ein bisschen gezogen durchs Studium, weil da war es auch nicht so, dass man sehr viel übrig hatte oder bei mir und bei vielen anderen. Dadurch, dass man in Großstädten oft auch lebt, wo die Mieten teuer sind, Lebenserhaltungskosten und man neben dem Studium auch noch mehrere Jobs hat oder Werkstudentinnenjobs. Ich habe selber mit 14 schon angefangen zu arbeiten und deswegen hatte ich da das erste Mal das Gefühl, oh, ich kann selber über die Dinge entscheiden. Und das waren so meine ersten Berührungspunkte. Und im Master hat sich das dann auch noch weitergezogen. Und erst als ich im in einem Nachwuchsförderprogramm war und ein bisschen mehr Geld auch erhalten habe, habe ich mir gedacht, ich muss jetzt mal was anderes machen, weil ich will ja langfristig auch etwas zur Seite legen und mir vielleicht auch größere Ziele ermöglichen. Und habe mir gesagt, ich kenne mich mit dem Investieren noch überhaupt nicht aus. Einige in meinem Umfeld machen das, aber nicht wirklich viele. Und als ich angefangen habe, mich da einzulesen und auch mit Menschen darüber zu sprechen, habe ich auch oft gehört, nee, ist doch viel zu unsicher und mach das mal nicht. Habe mich dann aber entschieden, mit, ich glaube, bescheidenen 50 Euro im Monat habe ich bin ich gestartet und habe in ETFs angelegt oder investiert und habe mir gedacht, okay, das kann ich zur Seite legen jetzt gerade. Und gleichzeitig, wenn das gut läuft und ich mich sicherer fühle, kann ich ja die Summe über den Zeitraum und abhängig von meiner Situation auch erhöhen. Und habe dann so Selbstbewusstsein für mich gefunden, mich weiter eingelesen und dann über die Jahre hinweg die Summe erhöht und dann auch mir angeschaut, was genau. Und diesen Muskel antrainiert, der mir noch gefehlt hat, weil ich den so auch gar nicht vorher hatte.
Ja, ich glaube, den haben ganz, ganz wenige. Bei mir war es auch so. Also ich bin auch erstmal gestartet und das ist sowieso der Tipp, erstmal vielleicht wirklich sich mit kleinen Beträgen rantasten, ne? Und dann schauen, was macht es denn mit mir? Vielleicht auch psychologisch, kann ich das gut aushalten, auch wenn es schwankt an den Börsen? Komme ich damit gut klar und dann aber auch wissen, gerade ein ETF-Sparplan bietet mir so viel Flexibilität, dass ich meine Sparsumme, wenn ich denn mehr habe, anpassen kann, nach oben hin, wenn es schlechter läuft, finanziell bei mir vielleicht auch nach unten hin oder mal pausieren kann. Aber trotzdem entwickelt sich ja alles weiter, entwickelt sich mein Geld weiter und im besten Fall mache ich dann einen schönen Plus und habe dann zum Ende hin, nach ganz, ganz vielen Jahren, Jahrzehnten eher, dann ein gutes Polster.
Ja, und manchmal vergisst man ja auch, dass man es gemacht hat. Also ich habe die ersten Monate auch gar nicht drauf geschaut.
Voll gut. Bei mir war es genau andersrum. Ich habe die ersten Monate gefühlt fast täglich oder zumindest wöchentlich reingeschaut. Und mittlerweile bin ich an dem Punkt, wo ich mir denke, ach, ich könnte ja mal wieder reinschauen. Also das mache ich dann nicht mehr. Aber voll gut, dass du das gleich so mitgenommen hast für dich und kann ich liegen lassen. Muss sowieso ein paar Jahrzehnte arbeiten. Passt alles.
Genau, ja.
Im Vorgespräch hatten wir zwei schon ausführlich darüber gesprochen, dass finanzieller Erfolg auch damit zusammenhängt, wie wir aufwachsen und welche Chancen wir im Leben bekommen. Und das fängt tatsächlich auch schon in der Grundschule an, wenn nicht sogar früher. Diesen Umstand, den hast du in Para für alle eine ganze Folge gewidmet, meine Lieblingsfolge by the way, also Folge 4 it is, wer da mal reinhören möchte. Bildung und sozialer Aufstieg, eine Frage des Geldes. Ich glaube, wir sind da einer Meinung, wenn ich sage, dass der Titel keine steile These von dir ist, sondern Realität hier in Deutschland. Bildungschancen, die hängen nun mal stark vom Elternhaus, von der sozialen Herkunft ab. Was hast du darüber während deiner Recherche herausgefunden?
Ich habe während der Recherche einiges darüber herausgefunden und habe mich auch sehr bestätigt gefühlt in dem, was ich selber in der Schulzeit gesehen habe oder auch von Menschen in meinem Umfeld mitbekommen habe. Der soziale Status der Eltern ist in Deutschland der größte Einflussfaktor auf die Bildungschancen von Kindern. Und das hat verschiedene Gründe. Also zum einen, wenn Eltern selber einen höheren sozialen Status haben, können sie ihren Kindern auch mehr ermöglichen. Ob das jetzt die frühkindliche Erziehung ist, die extra Musikkurse oder sie auch finanziell zu unterstützen durch Nachhilfe und andere Angebote vor oder nach der Schulzeit. Und zum anderen, das fand ich auch sehr spannend, hat es auch viel damit zu tun, dass Deutschland ja ein mehrgliedriges Schulsystem hat. Und dadurch werden Kinder relativ früh auch schon in Kategorien eingeteilt. Und das macht es ja auch schwieriger für Eltern, die einen weniger oder einen niedrigeren sozialen Status haben, sich dann für die Kinder so einzusetzen, dass sie diesen Wechsel auch wieder schaffen. Weil damit sind auch relativ viele Mühen verbunden, dass man da mit den LehrerInnen spricht, dass man da aktiv ist, dranbleibt. Und ich glaube, das macht auch irgendwas mit dem Kind, wenn man da die ganze Zeit etwas anderes möchte und sich Mühe gibt und nicht gesehen wird.
Und gerade bei Eltern, die das vielleicht auch gar nicht kennen, die selbst eben nicht auf dem Gymnasium waren, ist es natürlich schwierig, irgendwie zu wissen, okay, was erwartet denn das eigene Kind dort? Und dann setzen sie gegebenenfalls sowieso tendenziell eher aufs Altbekannte. Und das ist dann vielleicht die Realschule, die Gesamtschule und so weiter und so fort, ne?
Ja, und das macht dieses dieses System so, macht es ja auch relativ unfair, weil wir sagen immer gerne, ja, die Leistung des Kindes, aber ganz oft sind es noch andere Faktoren. Und wenn es der soziale Status ist, den Kinder ja gar nicht beeinflussen können, dann macht es das für viele Menschen sehr schwer, die das Potenzial haben und die auch die Fähigkeiten, aber von dem System nicht gefördert werden, wie sie es eigentlich sollten, im Idealfall.
Ja, ich habe tatsächlich auch mal ein paar Zahlen rausgesucht, die das verdeutlichen, wie viel Einfluss echt diese soziale Herkunft der Eltern darauf hat, ob das eigene Kind aufs Gymnasium geht oder nicht. Also im April 2023 hat das IFO-Institut gemeinsam mit dem Verein Ein Herz für Kinder den Chancenmonitor veröffentlicht. Und daraus geht hervor, dass der Bildungshintergrund der Eltern, also Abi ja oder nein, eine große Rolle spielt, aber auch, wie viel Geld in der Familie vorhanden ist und ob alleinerziehend oder ob Migrationshintergrund gegeben ist. Und all diese Faktoren, die beeinflussen, wie wahrscheinlich es ist, dass das eigene Kind aufs Gymnasium geht oder nicht. Einen besonders großen Einfluss dabei haben das Geld und der Bildungsgrad der Eltern. Also in Zahlen gesprochen, haben beide Eltern Abitur, besuchen 75% der Kinder auch ein Gymnasium, hat nur ein Elternteil Abi, sind es nur noch 58% und bei keinem Elternteil nur noch 28%. Und beim Faktor Einkommen sieht es so aus, 60% der Kinder aus Haushalten mit mehr als 5.500 Euro netto gehen aufs Gymnasium. Aber je weniger Geld vorhanden ist, desto unwahrscheinlicher wird es. Bei einem Haushaltseinkommen von 2.600 Euro pro Monat und weniger sind es nur noch 26% der Kinder, die aufs Gymnasium gehen. Rim, du bist ja die Erste in deiner Familie, die studiert hat und hast einen Migrationshintergrund. Also du bist in Eritrea geboren, als Kleinkind nach Deutschland gekommen. Du hast es auch schon so ein bisschen durchschimmern lassen. Deine soziale Herkunft, die hat auch deine Schulzeit geprägt. Ne? Wie sah das bei dir aus?
Ja, also insofern, dass meine Eltern beide nicht in Deutschland zur Schule gegangen sind, sondern in Eritrea, hatten sie ja auch anfänglich Schwierigkeiten, das System zu verstehen. Mhm. Also meinen Eltern und zu Hause war es immer sehr wichtig, dass wir uns Mühe geben, dass Bildung der Schlüssel ist quasi zum Erfolg. Also für sie war das ganz klar. Und dementsprechend haben sie viel Wert darauf gelegt, dass wir aktiv in der Schule sind, dass wir unsere Sachen machen. Und gleichzeitig aber merkt man ja auch, dass es vor allen Dingen nach der Grundschule wird es ja komplexer. Nicht nur mit den verschiedenen Fächern, aber auch mit dem, was von einem erwartet wird. Und da kommen, glaube ich, viele Eltern auch an ihre Grenzen, weil sie ihre Kinder unterstützen wollen, aber auch merken so, hey, ich weiß selber gar nicht genau, was jetzt der richtige Weg ist, ob das jetzt die Schulform ist oder in manchen Fächern wie jetzt Chemie oder Deutsch. Und ich glaube, dass es insofern auch eine Rolle gespielt hat, ist, meine Eltern haben beide nicht studiert. Also ich bin in einem Nicht-Akademiker-Haushalt aufgewachsen. Und dementsprechend war das ganze Navigieren vom Schulsystem auch nicht immer ganz einfach. Und das habe ich auch bei meinen Mitschülerinnen gesehen. Gerade wenn man halt direkt aufs Gymnasium kommt und sich dann vielleicht in einem Umfeld bewegt, wo das für die anderen selbstverständlich ist. Also bei mir war das auch so, dass alle oder sehr viele um mich herum Eltern hatten, die nun mal studiert haben und sie sich auch gut im Schulsystem auskannten und ihre Kinder auch anders fördern konnten als diejenigen, bei denen es nicht der Fall war oder die tendenziell auch weniger Geld hatten und dadurch auch weniger Möglichkeiten.
Hast du denn damals auch eine Gymnasialempfehlung bekommen?
Bei mir war es so, dass ich eine Empfehlung bekommen, beziehungsweise meine Grundschullehrerin hat eine Empfehlung ausgesprochen. Sie hat aber auch meine Mutter zur Seite genommen und hat gesagt, Riem hat auf jeden Fall das Potenzial und sie kann es schaffen, aber sie bräuchte schon von Anfang an etwas Unterstützung. Also ich glaube, da ging es wirklich um das Fach Mathe. Und auf der einen Seite fand ich das damals und finde ich immer noch super von meiner Grundschullehrerin, weil sie meine Eltern da auch ermutigt hat und gesagt hat, ihr könnt es probieren, wenn es dann doch zu schwer wird, kann sie ja noch wechseln. Aber wenn ihr das von Anfang an auf dem Schirm habt, dann sollte sie keine Probleme haben. Und in der Realität war es dann auch genauso. Es hat dann ein bisschen gedauert, aber dann habe ich auch meinen Weg gefunden. Und gleichzeitig ist es ja eigentlich schade, dass das Schulsystem Menschen gar nicht so unterstützen kann, sondern dass es extern passieren muss. Also, dass man außerhalb der Schule schon in frühen Jahren vielleicht diese Nachhilfe oder zusätzliche Unterstützung braucht, weil das Schulsystem leider so überlastet ist und das gar nicht leisten kann.
Ja, total schade, ne? Also ich meine, wäre die Überlastung nicht da, dann hätten wir gegebenenfalls auch einfach oder wären näher an der Chancengleichheit dran, wenn die Schule das noch mehr abdecken könnte.
Ja, absolut.
Bei mir war es damals so, ich habe keine Gymnasialempfehlung bekommen. Ich hatte damals einen Notendurchschnitt von 1,75 und die Grenze lag irgendwie bei 1,7, also ganz knapp irgendwie vorbeigerutscht. Und ich weiß noch, bei uns in Berlin ist es so, der Wechsel ist nach der 6. Klasse. Obwohl ich dann schon etwas älter war als diejenigen in den Bundesländern, wo der Schulwechsel nach der 4. Klasse stattfindet, hat es voll was mit mir gemacht in so jungen Jahren. Ich bin dann trotzdem aufs Gymnasium gegangen, weil damals war das noch möglich. Das ging dann doch so einfach. Aber ich habe mich trotzdem gefragt, also zum einen habe ich an mir selbst gezweifelt, bin ich nicht schlau genug, klappt das irgendwie nicht, dass ich auf die Schule kann. Davon abgesehen, dass meine engsten Freundinnen auch aufs Gymnasium gegangen sind und ich dann quasi als Einzige dastand, die dann eine Realschulempfehlung hatte. Das war schon sowieso schwierig. Und dann dieser Notendurchschnitt als einziges Kriterium, der dann beeinflusst irgendwie, welche Empfehlung ich bekomme für die Schule. Und ich habe mich gefragt, ist das denn das einzige Kriterium, also der Notendurchschnitt? Was hast denn du da noch rausgefunden, während du für deine Folge recherchiert hast?
Ja, also ich selber habe ja keinen Lehramt oder Pädagogik studiert, hatte aber in der Recherche ein Gespräch und auch in der Folge ein Interview mit dem Schulforscher Professor Dr. Karim Ferradoni. Und er berichtete, dass Lehrer oder Lehrkräfte sich die Leistung des Kindes anschauen und darauf basierend dann Prognosen erstellen für die weiteren Jahre. Aber genau da liegt ja eigentlich die Komplexität und auch das Problem irgendwo, weil Lehrer können ja jetzt dieses Jahr keine Prognose machen dafür, wie sich das Kind in den nächsten 5 oder 10 Jahren entwickeln wird, weil ja noch ganz andere Faktoren mitspielen, wie zum Beispiel die Motivation des Kindes, wie offen das Kind ist, überhaupt zu lernen. Und was sich Lehrkräfte dann aber doch näher anschauen, ist natürlich das Umfeld. Also haben die Eltern selber studiert? Kann die Person sich überhaupt eine Nachhilfe leisten? Und wie wahrscheinlich ist das denn, dass das Kind durch das Umfeld gestärkt wird? Und ich finde, dass genau da ist ja so diese Komplexität drin und auch dieses Unfaire, weil es ja voraussetzt, dass diejenigen, die mehr Ressourcen haben, es auch tendenziell eher schaffen und deswegen überhaupt diese Empfehlungen bekommen. Und das macht es ja auch schwierig, weil von den Lehrkräften auch etwas erwartet wird, was sie gar nicht leisten können durch das System. Und dadurch, dass wir ein mehrgliedriges Schulsystem haben, anstatt dass die Kinder länger auf einer gemeinsamen Schule sind und dann, wenn sie etwas älter sind, man über diese längeren Jahre sehen kann, okay, in welche Richtung entwickelt sich das Kind, welche Stärken und Schwächen hat es.
Mhm. Total seltsam. Also LehrerInnen müssen quasi die Glaskugel hervorholen, damit es ihnen möglich ist, irgendwie eine Prognose abzugeben, wie sich die SchülerInnen entwickeln. Total krass. Also zum einen das. Und zum anderen ist ja dann auch die Frage, na klar, wie viel Objektivität ist denn dabei?
Ja, absolut. Und die Hürden können ja enorm sein. Also einige denken sich jetzt, ja, mein Gott, nach der 4. oder 6. Klasse, dann macht man 2 Jahre auf der einen Schulform und kann dann vielleicht nochmal wechseln. Aber ich glaube, das macht wirklich was mit den Menschen, mit der Familie, mit dem Selbstbewusstsein vielleicht auch. Und es ebnet ja den Weg für weitere Hürden, die man dann hat. Vor allen Dingen, weil man das Gefühl hat, man muss dauernd was nachholen oder sich noch extra beweisen. Und eigentlich muss das ja gar nicht sein. Und da würde man sich wünschen, dass das Schulsystem mehr leisten könnte und natürlich auch die Ressourcen dafür bekommt, um das zu tun.
Dass die Größe des Geldbeutels und der Bildungshintergrund der Eltern so eine wichtige Rolle dabei spielt, auf welche weiterführende Schule ein Kind kommt, das ist ja eigentlich gar nicht so neu. Das weiß auch die Bundesregierung. Unsere Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger, die hat richtigerweise geschlussfolgert, soziale Herkunft und Bildungserfolg, sie hängen immer noch viel zu stark zusammen. Ja, und dass dieser Fakt eigentlich seit über 20 Jahren mittlerweile bekannt ist, darauf weist der Schulforscher Dr. Karim Ferradoni ja hin in deiner Podcast-Folge. Warum passiert da trotzdem nichts? Woran liegt das?
Ja, er hat, Professor Dr. Ferradoni hat mehrere Studien mitgebracht und auch darüber berichtet, dass die Studienlage sehr klar ist. Also wir wissen seit 20 Jahren, dass die Schulgliederung das Schulsystem und den Bildungsaufstieg enorm unfair gestalten in Deutschland und dass viele andere Länder das gar nicht mehr haben oder nie hatten. Und Warum es nicht geändert wird, ist zum einen, dass da ein Umsetzungsdefizit besteht. Also wir wissen, wir kennen die Faktenlage, wir kennen die Studien, aber es passiert nichts auf politischer Ebene. Aber das hat auch viel damit zu tun, dass vor allem Eltern sich dagegen stellen. Und die stellen sich dagegen, weil sie glauben, dass es zu einem Leistungsabfall kommt, wenn ihre Kinder gemeinsam mit anderen Kindern aus diesen verschiedenen Schulformen auf eine gemeinsame Schule gehen. Und deswegen auch sich organisieren und an verschiedenen Petitionen beteiligt sind, um da das zu verhindern, dass es eine Schulform für alle gibt. Und das ist schon heftig, wenn man überlegt, dass eigentlich die Studienlage auch klar sieht, dass wenn Kinder gemeinsam eine Schule besuchen und an einer Schulform teilnehmen, die Leistung von allen besser werden. Es führt nicht zu einem Leistungsabfall. Ganz im Gegenteil, es führt dazu, dass alle besser werden und bessere Leistungen auch haben.
Das ist auch so krass, ne? Eigentlich müssten wir ja nur mal nach links und nach rechts gucken in die anderen Länder. Wir sind eines der wenigen mit einem mehrgliedrigen Schulsystem immer noch und halten daran fest und sehen ja, dass es funktioniert. Deswegen kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, warum es dieses Umsetzungsdefizit, schönes Wort, aber in dem Fall wirklich gibt. Also es will nicht so recht in meinen Kopf rein. Und dass wir da quasi an verkrusteten Strukturen festhalten und diese Chancenungleichheit in unserem Bildungssystem quasi ja eigentlich noch zementieren dadurch. Also ist ja Wahnsinn.
Ja.
Schule, du hast es ja schon gesagt, ist ja nicht die einzige Hürde. Die nächste, die wartet ja im Studium. Kannst du mir das mal genauer erklären?
Ja, also wenn man dann einmal durch das Schulsystem erfolgreich gekommen ist, ob das jetzt direkt ist oder durch Umwege und sich dann dafür entscheidet zu studieren, stellen sich ja den Menschen auch ganz viele Fragen. Und zwar, wenn man Bildungsaufsteigerin ist, dann ist man vielleicht sogar die erste Person in der eigenen Familie, die studiert hat. Vielleicht gehört man auch zu den Ersten im Freundeskreis und muss dann erst einmal das Unisystem verstehen. Und das ist auch gar nicht so einfach, wenn man das nicht von zu Hause aus kennt, wo darüber berichtet wird, ach, damals in der Uni und wir haben das so und so gemacht. Oder wenn man nicht mehrere Berührungspunkte hat, ob das jetzt ist durch Tanten, Onkel oder den erweiterten Bekannten- und Freundeskreis. Und das ist ja das eine, dass man das System nicht versteht, nicht genau weiß, okay, wo muss ich eigentlich hin, was wird von mir erwartet, sondern auch, dass Dozentinnen an Hochschulen oder auch HochschulprofessorInnen davon ausgehen, naja, diejenigen, die es hierher geschafft haben, die wissen ja schon, wie es funktioniert. Und dann vielleicht auch weniger Verständnis dafür aufbringen können, wenn einige das Wissen nachholen müssen oder sich nochmal dafür fitter machen müssen. Mhm. Also nicht fit, sondern fitter, weil sie in der Schule jetzt auch nicht unbedingt lange Hausarbeiten geschrieben haben oder das, was man aus dem Deutschunterricht nicht mehr funktioniert für die Uni, diese Transferleistung vielleicht einfach etwas länger Zeit braucht. Und das andere ist natürlich das Finanzielle. Wer kann es sich überhaupt leisten zu studieren und zu sagen, okay, ich mache jetzt noch mal 4, 5 oder 6 Semester meinen Bachelor. Ich verzichte jetzt vielleicht auf eine Ausbildung, wo ich direkt etwas Geld verdient hätte. Ganz egal, ob das jetzt wenig oder viel ist, das hängt ja auch immer von den Ausbildungs, Berufen ab. Aber tendenziell im Studium verdient man ja auch nicht, sondern man investiert ganz viel Zeit in seine Bildung. Und wenn man von zu Hause aus nicht die finanzielle Unterstützung bekommt, dann kann das schwierig sein. Und für all diejenigen, die aus Familien kommen, wo einfach bestimmte finanzielle Voraussetzungen nicht da sind, dann kann man ja BAföG beantragen, die staatliche Förderung. Und da ist es aber so, dass man den Antrag super früh stellen muss, dass es manchmal Monate dauert, bis man überhaupt die erste Überweisung bekommt. Und wenn man dann in Städten studiert oder auch in kleinen Städten, aber die Mieten sind ja auch teuer, wenn man wegziehen muss für sein Studium, ein WG-Zimmer braucht oder auch in einem Studentenwohnheim unterkommen muss, man geht ziemlich in Vorleistung fürs Studium, ob das die Bücher sind, die Unterkunft, das Essen und will vielleicht auch am sozialen Leben teilnehmen. Und das sind alles so Hürden, die BildungsaufsteigerInnen bestreiten müssen. Und da kann es manchmal auch schwierig sein, irgendwie den Durchblick zu behalten, weil man nebenher auch noch die Leistung erbringen muss. Und wenn man dann Geldsorgen hat oder sich die ganze Zeit darüber Gedanken macht, oh, schaffe ich es diesen Monat mit der Miete, dann wird das Studium wirklich anstrengend und setzt einen enorm unter Druck.
Ja, also kann ich nur unterschreiben. Ich habe tatsächlich auch länger gebraucht, mich da erstens in der Uni zurechtzufinden, so wie du es beschrieben hast. Meine Eltern haben nicht studiert. Und finanziell BAföG habe ich bekommen, das hat aber nicht gereicht und habe dann trotzdem noch nebenher gearbeitet als Werki, was dann aber auch natürlich dazu geführt hat, dass sich meine Studienzeit auch einfach mal verlängert hat. Das muss man auch mal so sagen, wie es ist. Wie ist denn das bei dir gewesen? Hast du auch ein bisschen gebraucht, dich zurechtzufinden?
Ja, bei mir sah es ganz ähnlich aus wie bei dir. Also das erste Semester, das zweite Semester war vor allen Dingen erstmal zu verstehen, was passiert eigentlich hier, was wird von mir erwartet. Und auch die Regeln zu verstehen, weil wenn man BAföG bekommt, das habe ich im Bachelor bekommen, gibt es auch relativ strenge Regeln. Also der Wechsel ist stark reguliert. Darf man überhaupt noch im ersten oder im zweiten Semester sein Nebenfach wechseln? Wenn man merkt, das passt gar nicht und ich will doch nicht Geschichte im Nebenfach haben, sondern was anderes. Und gleichzeitig auch seine Zeit so einzuteilen, dass man nebenbei arbeiten kann. Also ich habe neben dem Studium immer gearbeitet, auch mehrere Jobs zum Teil. Und da war es manchmal echt schwierig, das unter einen Hut zu bekommen. Vor allen Dingen, wenn dann die Prüfungsphase kam oder die Abgaben für die Hausarbeiten. Und gleichzeitig will man aber auch mit Anfang 20 die Zeit genießen und so viel mitnehmen, wie man kann, weil man ja auch zum ersten Mal wirklich flexibler oder freier ist. Und was mir persönlich auch stark aufgefallen ist, dass viele Menschen, die dieses Umfeld Universität schon kannten oder Studium durch Eltern oder Freunde, die wussten auch schon, dass es manche Fristen gibt, an die man sich irgendwie, die man im Kopf haben sollte.
Oh Gott, ja, stimmt. Stichwort Auslandssemester. Das musste man irgendwie quasi im ersten Semester machen. Und ich wusste das auch nicht. Ich habe das total verpeilt.
Ja, und ich wusste das auch nicht und war im Gespräch mit einer Kommilitonin, die sich sehr gut auskannte mit allem, weil sie auch von ihren Eltern sehr stark unterstützt wurde. Und dann saßen wir beisammen in der Mensa und dann hat sie gemeint, ja, und da die Bewerbung und die Zusage und so. Und ich war so, hä, wovon redest du? Das ist doch erst in 2 Jahren. Und dann meinte sie, nee, man musste sich schon im ersten Semester dafür bewerben, damit man im 4. oder sowas daran teilnehmen kann. Und ich war erstmal so, wow, ich hatte so das Gefühl, oh, mir fehlt so viel Information und ich hänge hinterher. Also alle sind mir voraus und wissen Dinge schon, die ich gar nicht weiß. Und das war für mich auch so ein Klickmoment, weil ich mir dann dachte, okay, wenn ich die Dinge wahrnehmen möchte und die Erfahrung machen möchte, dann muss ich organisiert sein, dann muss ich die Information verschaffen und dann muss ich rumfragen. Und dann hat es begonnen, dass ich dann ganz oft beim Prüfungsamt war, nachgefragt habe, mir die Internetseiten angeguckt habe der Uni und des Fachbereichs. Und das hat dann irgendwie angefangen, Sinn zu machen, weil ich dann auch viel aktiver war und mir gedacht habe, okay, dann muss ich mir die Studienzeit jetzt so zusammenschustern, wie ich das gerne hätte und was brauche ich dafür an Informationen, weil Geld hatte ich ja nicht, aber ich hatte dafür Drive und etwas Zeit und habe meine Recherchefähigkeiten verbessert.
Also das ist ja dann quasi eigentlich auch schon einer deiner ersten Tipps, ne, an BildungsaufsteigerInnen, die Schwierigkeiten haben, sich da in der akademischen Welt zurechtzufinden. Also schlau machen und ganz viel auch mit Kommilitoninnen kommunizieren, ne, und sich so zum Beispiel die Infos besorgen oder zumindest darüber sprechen, wo man die Infos herbekommt. Hast du noch ein paar weitere Tipps?
Ja, und zwar eine Sache, die mir im Studium gar nicht so bewusst war, ist, dass es viele Stipendien gibt, dass es unglaublich gute und starke Netzwerke gibt und dass man da schon oder gerade während der Unizeit reingehen kann. Weil für viele Stipendien sollte man das auch schon in den ersten 1, 2, 3 Semestern machen. Und ich hatte das gar nicht auf dem Schirm. Also es kam erst gegen Ende meines Masters, dass mir aufgefallen ist, oh, es gibt ja ganz viele Möglichkeiten, weil das Besondere an einem Stipendium ist, dass man es nicht zurückzahlen muss und dass man darüber auch noch an Sprachkursen teilnehmen kann, an Seminaren, dass man da nochmal persönlich sehr gefördert wird und auch andere Menschen kennenlernt. Und das sind ja nicht nur parteinahe Stiftungen, die jetzt einem direkt einfallen, sondern auch andere, die nichts mit einer Partei zu tun haben, sondern eher ein bestimmtes Ziel verfolgen oder eine bestimmte Studienrichtung unterstützen. Und das wäre auf jeden Fall mein Tipp, sich zu sagen, okay, selbst wenn man nicht mehr am Anfang des Studiums ist, sondern auf den Master hingeht oder da gerade ist, sich anzuschauen, was gibt es eigentlich. Es gibt auch tolle Internetseiten, wo alle aufgelistet sind.
Hast du das für uns direkt?
Ja, und dann könnt ihr sie gerne verlinken. Ich teile das dann nochmal.
Gut, also wir verlinken die auf jeden Fall. Schickt die uns unbedingt.
Sehr gerne. Und das andere ist vor allen Dingen, wenn man gerade aus dem Studium raus ist oder so am Anfang der Karriere ist, Netzwerke sind auch super stark. Also das heißt, Interessensgruppen, Verbände, Vereine, aber auch Stiftungen, die das anbieten, die Förderprogramme haben oder Nachwuchsförderprogramme. Und ich glaube, das wird auch oft unterschätzt, weil man sich sagt, oh nee, alle anderen sind doch eh viel besser und ich habe nichts Besonderes geleistet. Also man nimmt sich ganz oft von Anfang an schon die Chance, es überhaupt auszuprobieren. Und ich finde das immer so schade, weil man es auf jeden Fall versuchen sollte und sich, wenn man sich noch nicht traut, vielleicht mal umschauen sollte, ob auf LinkedIn oder auf anderen Netzwerken oder Plattformen, wer hat das denn gemacht? Wer sind so die Menschen, um so ein realistischeres Bild davon zu bekommen? Weil wir denken ja immer ganz oft, es sind die 1-0-Abschlussmenschen, es sind die irgendwie die SupersportlerInnen, es sind die irgendwie angehenden PolitikerInnen, aber das ist oft gar nicht der Fall. Und dass man sich da nicht unnötig schnell aus dem Rennen nimmt, sondern es auch einfach mal probiert und die Informationen zusammensammelt.
Also sehr guter Tipp. Also Stipendien danach schauen und sich nicht irritieren lassen, auch wenn man vielleicht nicht den 1-0er-Schnitt hat. Und Netzwerken, 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 sowieso wichtig. Wie viele Berufe oder wie viele Jobs kommen zustande allein durchs Netzwerk und mittlerweile nicht mehr, weil man sich irgendwie einfach auf eine Ausschreibung beworben hat, wo man niemanden kannte in einem Unternehmen, sondern echt durch Netzwerke. Das sind ja einige. Was du ja auch noch zusätzlich machst, ist, junge Menschen aus Nicht-Akademiker-Familien zu unterstützen, also beim Zugang und der Bewerbung für Ausbildung, Ausbildungsstipendien und Jobangebote. Wie machst du das genau?
Also ich mache das vor allen Dingen in Form von Mentoring in verschiedenen Programmen. Ich habe das auch eine Zeit lang viel informell gemacht, wenn ich angeschrieben wurde zu einem Programm, das ich selber zum Beispiel gemacht habe oder wo ich dabei war, da meine Informationen zu teilen. Und sonst genau als Mentorin, aber auch in Netzwerken, in denen ich selber bin, wo ich dann teilen kann, hey, hier ist die Ausschreibung wieder, ich habe vor 3 Jahren selber daran teilgenommen, das und das fand ich besonders gut und das dann in Form von Info oder Workshops weiterzugeben.
Wie kommen wir in diese Netzwerke rein?
Dem haben wir auch eine ganze Folge gewidmet, die Wichtigkeit von Netzwerken und wie man eigentlich starten kann. Es gibt unterschiedliche Wege und ich glaube, was hilft, ist, sich einmal bewusst zu machen, welche Themen interessieren mich eigentlich oder in welche berufliche Richtung möchte ich oder auch in welche will ich wechseln. Weil ganz oft ist man vielleicht auch schon im Beruf, hat etwas studiert oder eine Ausbildung gemacht und denkt sich, ach, ich hätte gerne mehr Impulse aus einem anderen Bereich oder mich interessiert dieses Thema so sehr. Und was da hilft, ist, sich mal anzuschauen, welche Vereine, Organisationen, Thinktanks, also welche Gruppen von Menschen kommen zusammen zu dem Thema und gibt es da Veranstaltungen? Ja, weil Veranstaltungen gibt es fast überall, auch in kleineren Städten. Und sich dann anzumelden und wirklich auch hinzugehen, um sich das Thema anzuhören, aber auch, um sich dann dort auszutauschen mit anderen. Und wenn man selber eher nicht so extrovertiert ist, kann man auch überlegen, kann man eine Person mitnehmen, die das genauso spannend findet und kann man sich dann als Aufgabe setzen, okay, wir wollen bei diesem Event mit 2 oder 3 Leuten gesprochen haben und verstehen, was sie machen oder was sie mit dem Thema verbindet. Das ist das eine, das kann man beruflich vor allen Dingen sehr gut machen, wenn man bei Null anfängt. Man kann sich aber auch Organisationen anschauen und Programme, die Menschen unterstützen, irgendwo durchzustarten. Netzwerk Chancen ist eine super Organisation, die sich für BildungsaufsteigerInnen einsetzt und Menschen, die zwischen 19 und 40 sind und sich nochmal umorientieren wollen, durch die Angebote wie Coaching, aber auch Veranstaltungen und Matching mit Unternehmen und viele andere Netzwerke, die auch für bestimmte Zielgruppen sind.
Riem, was mich noch interessiert, inwiefern bestimmt denn tatsächlich die soziale Herkunft, ob wir später gut mit Geld umgehen können? Hat das Auswirkungen darauf?
Das ist eine sehr gute Frage. Also das eine ist nämlich, dass ich glaube, wir den Umgang mit Geld und auch die Strategien, dass wir uns viel von zu Hause abschauen, weil das ja auch unsere ersten Bezugspunkte sind. Wie machen das die Eltern? Was passiert, wenn eine Rechnung kommt? Werden alle panisch? Wird sie auch ignoriert? Wird der Brief einfach weggelegt? Oder aber geht man das proaktiv an? Und ich glaube, auch das Sparen sieht man zu Hause als erstes. Also wenn der Urlaub ansteht, legen die Eltern dann jeden Monat was zur Seite. Aber auch wird über Geld gesprochen zu Hause. Ja, und ich glaube, das prägt uns schon sehr stark, auch wie darüber gesprochen wird. ist es etwas Böses, ist es was Gutes, ist es neutral? Und diese ersten Gefühle, glaube ich, die nehmen wir lange mit. Und wenn wir dann im Teenage-Alter sind und erstmal wirklich diesen sehr starken Austausch mit anderen haben und vielleicht auch in andere Familien reingehen, sehen wir viel eher, okay, hier passiert was ganz anderes. Hier wird anders darüber gesprochen. Hier wird über das Erbe diskutiert. Bei den anderen wird eher über Schulden gesprochen oder nicht. Und in der zweiten Folge haben wir uns zum Beispiel dem Thema Schulden, Ratenzahlungen gewidmet und dort mit der Psychologin Nicole Strauch gesprochen, die vor allen Dingen in ihrer Praxis Menschen mit Schulden unterstützt und berät. Und sie sagt auch, dass unsere familiäre Prägung so uns die ersten Einflüsse und Ideen gibt davon, wie unser Verhältnis zu Geld ist, dass es aber nicht so sein muss. Also wenn man dann zum Beispiel einen Arbeitgeber hat oder jemand, zu dem man aufsieht, einen Coach oder irgendwie so eine Person, die wichtig ist im Leben, die aber ganz anders damit umgeht, dann schauen wir uns schon was ab und hinterfragen vielleicht auch, hey, warum haben meine Freunde ein viel besseres Verhältnis zu Geld? Warum sparen alle? Und dann überlegt man eher und kommt vielleicht in, geht dann vielleicht eher so auf die Reise für sich selbst, wie man zu Geld steht. Und gleichzeitig glaube ich aber auch, dass Menschen, die ein Extrem erlebt haben, vielleicht dadurch auch eine Motivation finden, in die andere Richtung zu gehen. Mhm. Also wenn man selber die Erfahrung gemacht hat, und das eine Beispiel führe ich auch öfter an, auch aus dem Podcast, ist, wir hatten zum Beispiel nicht super viel Geld, aber für viele Dinge hat es trotzdem gereicht, weil meine Eltern auch viel ermöglichen wollten. Es war jetzt aber nicht so, dass ich im Studium oder so, als ich allein gewohnt habe, durch den Supermarkt gelaufen bin und mir gedacht habe, oh, die frischen Beeren oder die Erdbeeren, die nehme ich jetzt mal mit, weil das dann für mich doch schon was ganz anderes war, weil ich wusste, das ist relativ viel Geld und ich muss es für was anderes ausgeben, was essentieller ist. Und jetzt, wenn ich durch den Supermarkt laufe, dann kommen mir diese Gedanken manchmal immer noch. Also, dass ich dann da die Beeren einfach nehme und vielleicht auch zwei Packungen und mir dann aber sage, oh krass, guck mal, wie sich das so verändert hat. Aber ich bin mir dessen in dem Moment trotzdem noch bewusst. Und ich habe im Gespräch mit anderen gemerkt, dass es für viele was anderes ist. Also für einige ist es, dass sie sagen, oh, ich kann mir die Bücher jetzt einfach komplett selber kaufen und muss nicht in die Bücherei. Oder aber auch, wir können jetzt essen gehen draußen. Und dass das eigentlich was Besonderes damals war und mittlerweile macht man das einmal die Woche oder so. Und deswegen glaube ich schon, dass soziale Herkunft einen prägen kann. Ich glaube aber nicht, dass es den Umgang mit Geld so vordefiniert, weil man in seinem Leben ganz viele verschiedene Erfahrungen macht und deswegen auch nochmal einlenken kann oder sich auch nochmal komplett weiter bilden kann.
Genau, und ich finde auch, deswegen ist es so wichtig, ne, dass wir auch ganz, ganz viel über Geld sprechen, sei es mit Freundinnen, mit Freunden oder aber uns eben in unterschiedliche Formate anhören, unsere Podcasts, YouTube-Videos, Bücher lesen, was auch immer, wo eben über Geld gesprochen wird und auch gerne, wenn man sich das zutraut, und ich glaube, da spielt dann auch wieder die Sozialisation, also die Erziehung, ein Stück weit eine Rolle, auch vielleicht über das Gehalt sprechen, warum nicht? Also was
absolut,
soll's schaden,
ja.
Ne?
Ja.
Also wir nehmen mit, auch wenn wir noch relativ weit entfernt sind von Chancengleichheit in unserem Bildungssystem, also die Zahlen belegen es ja leider ganz klar, dass es Kinder aus Nicht-Akademiker-Haushalten mit eher wenig Geld immer noch schwer haben, sozial aufzusteigen, ist es, glaube ich, trotzdem eine gute Nachricht, die wir mitgeben können. Finanzielle Bildung und ein guter Umgang mit Geld sind nicht zwangsläufig abhängig von der sozialen Herkunft. Das macht auch ganz, ganz viel aus, ob wir uns Vorbilder suchen können, wie wir über Geld sprechen, wie wir uns selbst auch weiterentwickeln in unseren Gedanken zum Thema Geld. Und ich finde, das ist ein ganz guter und motivierender Ausblick.
Absolut.
Liebe Riem, auf jeden Fall ganz, ganz lieben Dank, dass du heute bei uns warst und zu dem Thema gesprochen hast. Ich fand das sehr, sehr spannend. Danke für deine Einblicke.
Vielen Dank für die Einladung. Es hat super viel Spaß gemacht, Anja.
Sehr schön. Und ich würde sagen, wir zwei verabschieden uns noch von den Geldreisenden und ich sage bis zum nächsten Mal. Tschüss!